SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. Die von der SPD nominierte Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, steht für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Die Juristin war wochenlang Anfeindungen ausgesetzt. Wie sie ihren Rückzug begründet, das berichtet Sabine Henkel.
Frauke Brosius-Gersdorf hat zu ihrem Verzicht eine persönliche Erklärung abgegeben. Darin schreibt sie, dass die CDU-CSU-Fraktion ihr deutlich zu verstehen gegeben habe, sie nicht zur Richterin am Bundesverfassungsgericht zu wählen. Brosius-Gersdorf erhebt auch Vorwürfe gegen die Unionsfraktion, weil sie sich ihrer Meinung nach nicht inhaltlich mit ihr und ihren Thesen auseinandergesetzt hat. Mehr noch, die Juristin sieht sich einer unsachlichen und diffamierenden Kampagne ausgesetzt. Eine aus dem Zusammenhang gelöste, vor allem im Internet verbreitete These zur Menschenwürde hätte sie aufklären wollen, aber dazu in der Unionsfraktion nicht die Gelegenheit bekommen. SPD, Grüne und Linke hätten zu ihr gestanden und der Kampagne nicht nachgegeben. Dass Brosius-Gersdorf jetzt auf die Wahl als Richterin verzichtet, begründet sie damit, dass sie die beiden anderen Kandidaten schützen und deren Wahl nicht gefährden will. Auch wolle sie keinen weiteren Streit zwischen Union und SPD.
Die Reaktionen zum Rückzug, die fasst Evi Seibert aus dem Hauptstadtstudio in Berlin zusammen.
SPD-Chef Lars Klingbeil sagt, diejenigen, die am Ende nicht zu ihrem Wort innerhalb der Koalition gestanden haben, die müssen dringend aufarbeiten, was da passiert ist. So ein Vorfall darf sich nicht wiederholen. Das geht eindeutig an die Adresse von Jens Spahn, denn eigentlich hatten die beiden Regierungsfraktionen sich ja auf diese Wahl der drei Richter und Richterinnen geeinigt. Und eben, dass die Union da abgesprungen ist, hat ja zu diesem großen Krach geführt. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, der sagt, es ist ein alarmierendes Signal für die politische Kultur und auch für die Unabhängigkeit der Institutionen. Und auch er kritisiert den Koalitionspartner CDU-CSU. Er sagt, wir erwarten, dass Absprachen künftig Bestand haben. Und ganz scharf kommt die Kritik von den Grünen, von der Grünen-Fraktionsspitze. Die sagen, das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, den es so noch nie gegeben hat. Die Verantwortung trägt Jens Spahn, der sein Wort gegeben hat und es nicht halten konnte.
Ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin wird nach Angaben des Kreml-Beraters Juri Ushakov voraussichtlich kommende Woche stattfinden. Putin sprach von einem gegenseitigen Interesse. Was das Treffen bringen könnte, das schätzt unser Russland-Korrespondent Frank Eichmann ein.
Die Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen, das scheint der entscheidende Punkt zu sein, plus natürlich die Androhung eines Ultimatums durch Trump. Morgen läuft das aus, dann sind ja sowohl direkte wie auch Sekundärsanktionen gegen Öl- und Gas importierende Staaten wie China und Indien angedroht. Und wenn man denn mal wieder Verhandlungswillen zelebriert und sagt, wir können doch über alles reden, dann hat man zumindest diese Deadline mal wieder nach hinten verschoben. Das hat ja in den vergangenen Wochen und Monaten leider immer wieder prima funktioniert. Das könnte so das Kalkül sein. Ich stimme aber dem grundsätzlichen Gedanken leider zu, dass Putin jetzt wirkliche, echte Friedensverhandlungen führt, das halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Was die Ukraine von dem Treffen hält, dazu unser Korrespondent Florian Kellermann.
Eine Waffenruhe sei der erste Schritt auf dem Weg zum Frieden, erklärte Volodymyr Zelensky über seine Kanäle in sozialen Netzwerken. Russland müsse sich dazu bereit erklären, so der ukrainische Präsident. Zelensky hatte in der Vergangenheit betont, dass die Ukraine eine solche Waffenruhe schon vor Monaten angeboten hatte. Danach solle als zweiter Schritt ein Format etabliert werden, in dem sich die Staatschefs treffen könnten. Welche genau, sagte Zelensky nicht. Er habe immer wieder gesagt, dass Entscheidungen nur auf dieser Ebene wirksam getroffen werden können, so der Präsident. Bei den Verhandlungen müsse es dann um Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen. An ihnen sollten sich sowohl die USA als auch europäische Staaten beteiligen.
Am Abend soll Israels Sicherheitskabinett über den umstrittenen Plan entscheiden, den gesamten Gazastreifen einzunehmen. Ein solcher Schritt gilt als extrem riskant. Aus Tel Aviv, Philipp Kunschner.
Wie sich das israelische Sicherheitskabinett heute Abend in Jerusalem entscheiden wird, gilt als völlig offen. Nach Sicherheitsberatungen Anfang der Woche liegen mehrere Optionen auf dem Tisch, ausgearbeitet von Israels Armee. Ob der Plan, den Gazastreifen vollständig zu erobern, eine dieser Optionen ist, bleibt allerdings unklar. Israels Premier Netanyahu soll für die Einnahme des Gazastreifens sein. Das berichten seit Tagen Medien, die sich auf Insider beziehen. Jüngsten Berichten nach könnte Netanyahu am Abend aber auch den Vorschlag einbringen, lediglich Gazastadt vollständig vollumfänglich erobern zu wollen. Davor warnen allerdings die Armeeführung und die Opposition. Eine Eroberung der Stadt Gaza sowie weitere Flüchtlingsviertel könnte für die Armee verlustreich sein, das Leben der Geiseln gefährden und die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung weiter verschlimmern. Generalstabschef Eyal Zamir spricht sich Berichten zufolge dafür aus, bestimmte Gebiete im Gazastreifen stattdessen mit einer Blockade zu belegen und mit Razzien und Luftangriffen gegen Verantwortliche der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad vorzugehen.
Thailand und Kambodscha stimmen Beobachtern im Grenzgebiet zwischen beiden Staaten zu. Das ist das Ergebnis der viertägigen Waffenstillstandsberatungen in Malaysia. Damit soll der Grenzkonflikt beider Staaten dauerhaft beigelegt werden. Der Waffenstillstand war vor allem auf Druck von US-Präsident Trump sowie auf Vermittlung Malaysias zustande gekommen. Einzelheiten von Udo Schmidt aus dem ARD-Studio Südostasien.
Die Beobachter wird die südostasiatische Staatengemeinschaft ASEAN stellen, so die heutige in Kuala Lumpur getroffene Vereinbarung. Darüber hinaus sollen dauerhafte Kommunikationskanäle offengehalten werden, um einen erneuten Grenzkonflikt zu vermeiden. Vor 2 Wochen war der lang andauernde Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert. Beide Seiten setzten schwere Waffen ein. Mehr als 40 Menschen kamen ums Leben, rund 300.000 flüchteten aus den Regionen beiderseits der Grenze. In dem Konflikt geht es um den Grenzverlauf zwischen beiden Staaten. Dieser beruht derzeit auf einer Karte von 1907 aus der Kolonialzeit. Umstritten sind auch mehrere Tempelanlagen, darunter der zum Weltkulturerbe gehörende Pravihan-Tempel, den die Vereinten Nationen Kambodscha zugesprochen haben.
Fokus Südwest.
Nach einer Tat in Weitefeld im Westerwald, die bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, herrscht jetzt Klarheit. Bei der vorgestern gefundenen Leiche handelt es sich laut Obduktion um den gesuchten mutmaßlichen Täter. Der Mann soll Anfang April 3 Menschen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer erdrückenden Beweislast. SWR-Reporterin Lara Steinebach.
Vor 4 Monaten waren in einem Wohnhaus in Weitefeld im Westerwald ein Ehepaar und dessen 16 Jahre alter Sohn tot aufgefunden worden. Laut der Obduktion starb das Ehepaar durch Messerstiche und Schüsse. Der Jugendliche wurde erschossen. Seitdem hatte die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter gesucht, einem 61-jährigen Mann aus einem Nachbarort. Am Dienstagnachmittag wurde an einem Bach in der Nähe von Weitefeld eine Leiche gefunden. Der Hinweis kam laut Staatsanwaltschaft von einem Bürger. Die Identifizierung gestaltete sich laut der Polizei schwierig, auch weil die Leiche schon länger am Fundort lag. Die Polizei hatte heute auch nochmal den Fundort mit einem kleinen Bachlauf durchsucht und dabei auch eine mögliche Tatwaffe entdeckt. Die Menschen im Ort sind erleichtert, dass der mutmaßliche Täter jetzt gefunden ist. Viele hatten Angst, in die Natur zu gehen oder ihre Kinder draußen spielen zu lassen.
1,5 Wochen nach dem Zugunglück bei Riedlingen im Kreis Biberach konnten die meisten Verletzten aus den Krankenhäusern entlassen werden. 3 Schwerverletzte sind noch auf medizinische Behandlung angewiesen. Wolfgang Wanner.
2 der Schwerverletzten liegen in der Uniklinik Tübingen und im Krankenhaus von Biberach. Weitere Angaben machen die beiden Kliniken nicht. Ein Patient in Ehingen wurde wegen der Schwere seiner Verletzungen mittlerweile in ein Krankenhaus mit Maximalversorgung verlegt, wie es heißt. Insgesamt wurden nach dem Unglück in 8 Kliniken weitere 20 Menschen behandelt und entlassen, allein 14 im Bundeswehrkrankenhaus und weitere 10 in der Uniklinik, jeweils in Ulm. Darüber hinaus hatten die Krankenhäuser von Villingen-Schwenningen, Ludwigsburg und Ravensburg Verletzte aufgenommen. Bei dem Zugunglück vor 11 Tagen starben 3 Menschen. Ein Regionalexpress war bei Riedlingen entgleist. Ursache war wahrscheinlich ein Hangrutsch.
Die gute Nachricht.
Während die Ansiedlung von Wölfen im Schwarzwald kritisch gesehen wird, herrscht beim Luchs positive Grundstimmung. Und deswegen gab es auch eine Pressemitteilung, dass Luchs Martin, der letzte Neuzugang im Nordschwarzwald, sein erstes Reh gerissen hat. Warum das durchaus eine positive Nachricht ist, das erklärt Heiner Kunold.
Für die Luchsexperten von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg ist das ein sehr gutes Zeichen, denn es belegt, dass sich der junge Luchs in Freiheit zurechtfindet. Martin wurde in Gefangenschaft geboren und hatte bislang nie Gelegenheit, selbstständig zu jagen und Beute zu machen. Der erste Riss eines Rehs belegt aber, der Jagdtrieb ist den Tieren angeboren. Luchs Martin ist mittlerweile der 4. Luchs, der im Nordschwarzwald ausgewildert wurde. Ziel ist, dort in Zukunft eine Luchspopulation aufzubauen, die sich selbst tragen kann. Demnächst soll ein weiteres Weibchen im Nordschwarzwald ausgewildert werden.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.